Gestern hatten wir, wie gesagt, hier den Kindertag und das Thema war, der Herr ist mein Hirte. Und wie jedes Jahr werde ich so gefragt, ob ich kommen würde, um ein paar Worte an die Kinder bringen würde. Und so habe ich gedacht, das ist ziemlich beeindruckend, was ich hier so vorbereite. Warum bringe ich das nicht auch in unsere Gemeinde? Und so habe ich den Psalm 23 heute zum Predigtthema gewählt. Ein Psalm, der in der Mitte einer Trilogie sitzt. Und zwar einer Dreiheit. Psalm 22 beschreibt unseren Herrn als Knecht. Psalm 23 beschreibt ihn als Hirten. Psalm 24 als den Souverän. Psalm 22 als den Leidenden. Psalm 22 als den Versorgenden. Psalm 24 als den Regierenden. In Psalm 22 sehen wir das Symbol des Kreuzes als den Leidenden. Im Psalm 23 sehen wir den Krummstab, den Hirtenstab des Hirten. Und im Psalm 24 sehen wir die Krone. Nun, Psalm 23 ist, nennen wir die Perle der Psalm. So hat es, glaube ich, Spurgeon einmal gesagt. Oder die Nachtigall der Psalm, weil sie besonders lieblich ist. Weil er besonders lieblich ist und einfach ein wunderbarer Psalm. Und ich habe große Ehrfurcht, das Wort Gottes an dieser Stelle zu öffnen, weil es sehr viele gute Botschaften schon bereits zu diesem Psalm gegeben hat. Und dieser Psalm, ich möchte ihn kurz vorlesen aus der Schlachter Übersetzung. Psalm 23, ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte im finstern Todestal, so fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Das ist das Lob des guten Hirten und des Wirtes. Dieser Psalm besteht aus zwei Teilen. Er beschreibt den guten Hirten in den Versen 1 bis 4. In Vers 5 beschreibt er einen guten Wirt. Und in Vers 6 sehen wir ein Resümee, ein Fazit darüber, wie David ihn sieht. Und die Bibel lehrt, dass wir Menschen von Natur aus und von Grund an, von Kindheit an, in Übereinstimmung mit dem Lauf dieser Welt, sagt Paulus, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams weg, alle lebten. Wir sündigten und wir führten unser Leben einst alle in den Begierden unseres Fleisches. Wir lebten den Willen unseres Fleisches und unsere Gedanken. Und zwar gerade so, wie sie uns in den Sinn kamen. Unser Leben war getrennt von dem lebendigen Gott. Wir waren verirrt. Wie Paulus im Titusbrief sagt, waren einst unverständig, wir waren ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfaltigen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Titus 3,3. Wenn wir auf die in der Schrift verbreitete Analogie zurückgreifen, die David im Psalm 23 benutzt und die auch Petrus verwendet in 1. Petrus Kapitel 2, dann können wir es auch so sagen, ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. 1. Petrus 2, 25, die erste Hälfte dort. Jesaja beschreibt unseren hoffnungslosen Zustand, den Zustand, den wir von Natur aus hatten, folgendermaßen, wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen eigenen Weg. Und dieses eigene ist impliziert und hinzugefügt in der Elberfelder. Jesaja 53, Vers 6. Unsere Wege wurden bestimmt durch das System dieser Welt, das Gott völlig außen vor lässt. Und das Gott bewusst und vehement, leidenschaftlich ausschließt. Wir waren versklavt unter der Sünde, gefangen in unseren Sünden. Nur aufgrund der Gnade Gottes gehören wir als seine Kinder oder seine Schafe nicht mehr zu denen, die von diesem System bestimmt werden. Wir können, wenn wir bei der Analogie von Schafen bleiben, die gesamte Menschheit so aufteilen, dass sie auf zwei Wiesen bzw. zwei Weiden leben. Es gibt nur zwei Weiden. Der größere Teil der Menschheit lebt auf der verseuchten, verschmutzten Weide satanischer Verführungskünste, auf der sich der Mensch von dem Unrat und den dreckigen Lügen zu Tode nährt. Herrschen dort schreckliche Zustände. Die menschliche Verderbtheit wird dort voll und ganz ausgelebt. Die Boshaftigkeit ist dort willkommen. Der Unrat der Selbstbestimmung und Selbstgesetzgebung vergiftet dort den Menschen systematisch zu Tode und bringt ihn letztlich die ewige Verdammnis. Auf dieser Weide werden Lügen als Wahrheit dargestellt und ungeprüft akzeptiert. Mehr noch, die Lüge wird als wissenschaftlich bewiesen proklamiert, sodass die lächerlichsten Theorien als Fakten verkauft und die größten Abartigkeiten im gesellschaftlichen Umgang Raum gefunden haben. Mord wird als Akt zur Wahrung der Freiheit verbrämt und toleriert. Kinder werden schon fast Eigentum als Eigentum des Staates betrachtet. Und wenn sie sich nicht so einfach in das vorgegebene System integrieren lassen, werden sie gegebenenfalls mit Drogen ruhiggestellt. Eltern werden praktisch entmündigt. Diese Weide der satanischen Lügen ist gedrängelt voll. Wer von ihr durch Gottes Gnade abgesondert wird, der wird verfolgt. Nur das Denken und Tun dieser ärmlichen Schafe auf dieser mega großen Weide ist uns allen sehr gut bekannt. Von dort kommen wir alle. Ja, auf solch einer Weide haben wir gelebt. Dem Herrn sei Dank, denn er hat uns begnadigt. So dass Petrus sagt im 1. Petrusbrief Kapitel 2, jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Wir kommen von dieser großen Weide, von dieser verschmutzten Weide, von dieser verpesteten Weide satanischer Lügen und wir haben uns bekehrt aufgrund der Gnade unseres Hirten, zu dem Hüter und Hirten unserer Seelen. Wir sind von der verwüsteten Weide des Widersachers Gottes erlöst und auf die Weide unseres Schöpfers und Retters, bei der er selbst für die Bewahrung und Ernährung seiner Schafe Verantwortung übernommen hat. Und davon schreibt uns Psalm 23. Der wohl bekannteste Psalm, nochmals die Perle der Psalm oder die Nachtigall der Psalm. Er ist wahrscheinlich sogar die bekannteste Schriftstelle der Bibel überhaupt. David schreibt ein Loblied auf den großen Hüter unserer Seelen. Und wieder sind wir bei einem Lied. Merkt ihr, wie viel wir in der Gemeinde mit Liedern zu tun haben? Zumindest, wenn wir immer auf die Psalmen zurückgreifen. Markus predigt übrigens auch im Psalm in Norddeutschland, ganz oben da an der Küste. In diesem Psalm wird uns Jahwe Gott, der Gott Israels, der bündnishaltende Gott, als Hirte und als Wirt beschrieben. David zeigt uns in dem Psalm anhand einer doppelten Analogie, einer doppelten Entsprechung, wie Jahwe Gott für ihn sorgt. In der ersten Analogie sieht er Jahwe, seinen Gott, als seinen Hirten. Und er sieht sich selbst als Schaf seiner Weide. In der zweiten Entsprechung, Vers 5, stellt uns David Jahwe als einen Wirt dar und selbst als den Bewirteten, das heißt als dessen Gast. Im ersten Teil des Psalms erkennen wir gültige Prinzipien, wie Jahwe Gott, der Hirte, für seine Schafe sorgt. Und das ist nicht nur etwas, was David selbst erfahren hat, sondern wir können diese Prinzipien auf unser Leben und dürfen diese Prinzipien, wenn Jahwe Gott unser Hirte geworden ist, auf uns anwenden. Bitte beachtet darauf in diesen Versen, schaut in euren Text und schaut euch mal diese Verse an. Und ihr stellt fest, das Augenmerk ist auf Jahwe als den Hirten. Er ist der Handelnde. Hier wird nichts von euch erwartet. Er handelt diesmal. Er lässt uns an nichts mangeln, Vers 1. Er lässt es uns an nichts mangeln, Vers 1. Er verschafft uns Ruhe, Vers 2. Er gibt uns und er erhält unser Leben, Vers 3. Er leitet uns durchs Leben, Verse 2 und 3. Und er sorgt für unsere Sicherheit, Vers 4. Und dann im zweiten Teil des Psalms und der zweiten Analogie, der zweiten Entsprechung, die in Vers 5 zu finden ist, sehen wir, wie Jahwe der Wirt die Seinen verpflegt und umsorgt und reichlich Überfluss haben lässt. Mit seinem Resümee, einem Fazit über Erlebtes und Erwartetes, schließt David sein Loblied auf den Hirten und Wirt unserer Seelen. Nun, lasst uns diese Punkte in den einzelnen Teilen einmal im Detail betrachten. Erstens, unser Gott lässt dich keinen Mangel erleben. Wenn er dein Hirte ist, lässt er dich keinen Mangel erleben. Vers 1, einem Psalm Davids. Jahwe ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Vorausgeschickt in der Überschrift erkennen wir die Absicht und Identität des Schreibers. Ein Psalm, hebräisch Mizmor, ist ein musikalisches Stück zum Lobe Gottes, zu dem gesungen wird. Der Text wird uns in den folgenden Versen geliefert. Und wir wollen Gott mit diesem Psalm heute Morgen in der Auslegung loben. Oder wenn wir ihn singen. Er wird sehr häufig gesungen, er wurde mehrfach vertont. Wenn wir diesen Psalm singen, dann wollen wir Gott damit loben. Es ist ein Lob auf den guten Hirten und den guten Wirt. Und der Text wird uns hier direkt gegeben in diesem Lied. Der Dichter des Psalms war David. Die Urheberrechte waren bei ihm. Und er ist für uns nicht ein Unbekannter, besonders wenn es zur Musik kommt. Er hat für die Ordnung der Sänger in der Stiftshütte, dem Zelt der Anbetung, gesorgt. Aber bevor sein Name überhaupt in der Geschichte der Bibel genannt wird, stellt sein Vater Isai ihn dem Samuel als dem Jüngsten der Familie vor und sagt, siehe, er hütet die Schafe. 1. Samuel 16, Vers 11. Seine Abstammung von Obed wird im Buche Ruth bezeugt. Der Name David ist übrigens das letzte Wort in diesem Buch, Ruth. Dieser David, der von den Schafhürden hinweggenommen wurde, so bezeugt uns Psalm 78, Vers 70, war ein begabter Musiker. Wir lesen, dass er in den Palast des Königs kam, weil dieser von einem bösen Geist heimgesucht wurde. Das heißt, Saul wurde von einem bösen Geist heimgesucht. In 1. Samuel 16 steht, wenn nun der böse Geist von Gott über König Saul kam, so nahm David die Harfe und spielte mit seiner Hand und Saul fand Erleichterung und es wurde ihm wohl und der böse Geist wich von ihm. 1. Samuel 16, Vers 23. Und es waren unruhige Zeiten in Israel. Und das Volk wurde von Feinden belagert und angegriffen. Und die drei ältesten Söhne Isais zogen mit Saul in den Kampf. Und von dem jungen David wird gesagt, als nun die drei Ältesten mit Saul in den Krieg gezogen waren, da ging David wieder von Saul weg, um in Bethlehem die Schafe seines Vaters zu hüten. 1. Samuel 17, 14 und 15. David war also ein Schafhirte mit Erfahrung. Das Hüten der Schafe war nicht nur eine seiner Nebenbeschäftigungen. Es war kein 450-Euro-Minijob, nein, sondern es forderte sein ganzes Können und seine komplette Aufmerksamkeit. Als die Armee Sauls wieder in heimatliche Gefilde von der Schlacht zurückkam, sandte Isai, der Vater David, als Bote und Überbringer von Korn und Broten in das israelische Lager, damit die Brüder versorgt wurden. Und in diesem Zusammenhang lesen wir wieder, da machte sich David am Morgen früh auf und überließ die Schafe einem Hüter. 1. Samuel 17 und Vers 20. Und ich habe nicht die Zeit, dass wir uns die ganze Zeit mit der Geschichte dieses Mannes befassen. Aber es kommt bei dieser Reise zu der Begegnung mit diesem Riesen Goliath, dem Held der Philister. Davids ältester Bruder Eliab wird zornig, als er die Bemerkung des kleinen Bruders zu der Situation mit Goliath hört und sagt, warum bist du hergekommen? Und bei wem hast du dort in der Wüste die wenigen Schafe gelassen? Offensichtlich war es nicht eine sehr große Herde. Ich kenne deine Vermessenheit und die Bosheit deines Herzens wohl. Denn nur um den Kampf zu sehen, bist du herabgekommen. 1. Samuel 17, Vers 28. Nun, das sind wirklich harte Worte gegen David, der hier der Schaulustigkeit bezichtigt wird. Aber Daniel lässt sich nicht abbringen und er erringt wenig später den historischen Sieg gegen den Philister und deren Champion Goliath mit einer Steinschleuder. Um Saul zu überzeugen, dass er der richtige Mann sei im Kampfe gegen Goliath, brüstet sich David mit den folgenden Worten. Hört gut zu. Dein Knecht. So kommt dieser junge Mann. Wie alt mag er gewesen sein? 16, 17? Keine Ahnung. Er war der Jüngste der Familie. Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam oder ein Schaf von der Herde hinwegtrug, dann lief ich ihm nach und schlug ihn und riss es seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen. Und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll wie einer von jenen sein. Denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Weiter sprach David, Jahwe, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister erretten. 1. Samuel 17, 33 bis 37. Nun, bereits hier sieht man die Liebe Davids für den lebendigen Gott, seine Gottesfurcht und sein tiefes Vertrauen. Gott hatte auch diesen Mann ganz besonders lieb. Er machte ihn zum Thronfolger Sauls und damit zum zweiten König Israels. In der Apostelgeschichte Kapitel 13, Vers 22 lesen wir, und nachdem er ihn, das Saul, abgesetzt hatte, erweckte er ihn David zum König. Und hört mal gut zu, von dem er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn des Isai, einen Mann, nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird. Und ich weiß, den meisten Leuten schwirrt immer noch die böse Sünde des Davids im Kopf. Leute, wenn ihr das sagt und damit euer Finger auf ihn zeigt, dann lasst uns mal ein Buch über euer Leben schreiben. Offen, an dem alles herauskommt. Wollt ihr tauschen? David hat grundsätzlich und als ein Muster dem Herrn gefallen mit seinem Leben. Ja, er war ein Sünder, so wie wir es alle auch sind. Aber er hat aufrichtige, umfassende Buße getan. Dieser David spricht hier also, das ist mein ganzer Punkt, als ein erfahrener Hirte und vergleicht sich jetzt selbst in dieser Entsprechung als ein Schaf in der Herde Gottes. Er sagt, der Herr ist mein Hirte. Und das zu verstehen, müssen wir ein bisschen davon verstehen, wie Schafe sind. Und ich möchte nur ein bisschen vorausnehmen, bevor ich zu den Versen komme und sie auslege. Wir müssen ein bisschen von Schafen wissen. Wir brauchen umgangssprachlich, brauchen wir das Wort Schaf manchmal für einen sehr intelligenten Mensch, oder? Nein, ich habe das irgendwie durcheinander gebracht. Schafe sind dumme Tiere. Tut mir leid, das ist tatsächlich so. Schafe brauchen einen Aufpasser, sie brauchen einen Hüter. Sie sind sehr anfällig. Sie brauchen Fürsorge. Sie müssen verpflegt werden. Ihre Umwelt bedeutet für sie eine konstante Gefahr, besonders in den Gefilden Palästinas, Israels. Die Umwelt, klimatischen Verhältnisse können für sie eine Gefahr darstellen. Wisst ihr was? Selbst Schafe können sich erkälten. Sie müssen Shelter haben, das heißt, sie müssen eine Unterkunft haben zur richtigen Zeit. Sie müssen Nahrung haben. Sie müssen bewahrt werden vor Raubtieren, die überall lauern, besonders in den Tälern. Die müssen vor Räubern und Dieben geschützt werden. Und deshalb gibt es sogenannte Stallung oder Schafbürden. Das sind Abgrenzungen, in denen man die Schafe zu bestimmten Zeiten schützt. Sie müssen bewahrt werden vor allerlei Pflanzen, die sie nicht essen dürfen. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, nachzuschlagen, was es für Giftpflanzen gibt, die sie umbringen würden und töten würden in dem Land Israel. Und du kannst dein Schaf nicht einfach loslaufen lassen und sag, friss dich satt, sondern der Hirte muss aufpassen und sagen, hey, was ist mein Schaf? Schafe würden alles, ohne irgendein Urteil abzugeben über das, was sie essen. Sie würden alles essen. Sie sind so wie Menschen. Ja? Da gibt es die Alraun, Mandragora oder hebräisch Duda. Ja, kann man sich gleich mal, hey Duda. Hey Duda, das ist die Giftpflanze, die ein Schaf umbringen würde. Der Oleander, auch bekannt Rosenlorbeer, Harduf, enthält das giftige Glykosid Oleandrin. Dann gibt es das schwarze Bilsenkraut, auch als Hexenkraut bekannt. Oder der Strauchtabak, der Retama-Strauch, auch als Ginster bekannt. Rizinus gehört zu der Gattung der Wolfsmilchgewächse, auch als Wunderbaum bekannt. Alles giftig für Tiere, okay, für diese Schafe. Und so muss der Hirte also aufpassen, dass die Schafe nicht diese giftigen Pflanzen fressen. Und Nahrung ist nur eine Sache. Der Hirte muss ständig auf der Hut sein und aufpassen, dass die Schafe nicht umfallen und auf dem Rücken liegen bleiben. Und das habe ich selbst nie gewusst, dass Schafe, die auf dem Rücken liegen, niemals selbst wieder auf die eigenen Beine kommen. Besonders die Dicken oder die nicht geschoren worden sind, weil sie zu viel Wolle haben, haben sie das Gleichgewicht verloren und sie liegen auf dem Rücken und kommen nicht eigenständig wieder auf die Füße. Oh, sie können sich niederlegen, das ist gar kein Problem. Aber so wie sie auf den Rücken sich drehen, muss der Hirte kommen und sie wieder auf die Beine stellen. Sie sind bedürftige Tiere. Und in diesen Gefilden gibt es Parasiten, gibt es Insekten, es gibt Zecken, es gibt Fliegen. Und ganz besonders gefährlich ist die sogenannte Nasalfliege, die Nasenfliege. Zwar kommen Fliegen und legen ihre Eier in die Nase eines Schafes. Und dort schlüpfen die Larven und diese Larven bewegen sich vorwärts und dringen durch die Schleimhaut oft bis in das Gehirn. Und es ist eine sehr, sehr gefährliche Sache für ein Schaf. Schafe sind sehr scheue Tiere. Sie brauchen absolute Ruhe. Und ich möchte eigentlich zu der Auslegung kommen, aber lass mich nur das sagen. Wenn sie nicht Ruhe finden, dann sind sie ständig auf den Beinen und können sich nicht wirklich ausruhen. Und sie werden dünner und magerer und ihr Gesundheitszustand wird schlechter und schlechter. Aber das sage ich euch in der Auslegung. Hier heißt es, der Herr ist mein Hirte. Und wirklich, hier an dieser Stelle gibt es kein Verb, es ist impliziert. Das Verb ist impliziert und es ergibt sich aus dem Textzusammenhang. Das ist ein Verb der Gegenwartsform. Das Präsens an dieser Stelle zeigt, dass Jahwe Gott wirklich sein Hirte momentan und augenblicklich ist. Um zu zeigen, was der Hirte alles für ihn tut, fügt er die folgenden Verse an, bei denen das Augenmerk immer auf der Handlung des Hirten liegt. Weil dieses Schaf und wir als Schafe, mit dem wir verglichen werden, absolute Bewahrung und Umsorgung brauchen. Also, erstens sagte ich schon, er lässt dich kein Mangeln erleben. Und zu dieser Einsicht kommt jeder reife Christ im Laufe seines Wachstums, und zwar immer. Nur der unbelehrte und unreife und in Sünde gefallene, schwache und angefochtene Christ, und das kommt ja manchmal vor, dass wir angefochten sind, kann dies vorübergehend in Frage stellen. Und Gott mich keinen Mangel haben lässt, stellt so mancher die Frage, warum habe ich denn immer noch Schwierigkeiten? Warum habe ich nicht genügend Geld? Ich habe doch Mangel an Geld. Warum Krankheit? Warum ist die Kommunikation in unserer Ehe so schwierig? Warum habe ich ständig ein Problem mit meinem Computer oder mit meinem Opel Omega? Nun, hier sind zwei wesentliche Dinge, die ihr als Kinder bzw. Schafe des Herrn wissen müsst und verstehen müsst bzw. bereits schon versteht. Erstens, als Kinder Gottes leben wir wie der Rest der Menschheit in einer gefallenen Welt. Was meine ich damit? Die Sünde hat einen umfänglichen Fluch über die gesamte Schöpfung mit sich gebracht. Alles Materielle, alles Leben und sogar das Denken ist beeinflusst vom Fluch der Sünde. Alles ist der Endlichkeit und dem Zerfall unterworfen. Als Kinder Gottes sind wir wohl neue Kreaturen, aber im gewissen Sinne nicht vollständig. Lass mich das ganz kurz erklären, damit mir keiner irgendwelche Irrlehren vorwirft. Errettung hat immer drei Aspekte, einen vergangenen Aspekt, einen gegenwärtigen und einen zukünftigen Aspekt. In der Vergangenheit wurden wir errettet, beziehungsweise gerecht gesprochen. Durch die Gnade unseres Gottes durften wir zu der Erkenntnis Gottes kommen, dass wir Sünder sind und dass er für uns stellvertretend am Kreuz gestorben ist. Das ist bei Christen in der Vergangenheit geschehen. Das gibt uns eine neue Kreatur, Natur. Wir sind Neuschöpfung. Wir wurden wiedergeboren und wir erhielten das ewige Leben. Gegenwärtig werden wir im Kampf gegen unsere eigene Begierde, der Begierde des Fleisches, gerettet. Ich sagte, es gibt drei Aspekte der Rettung, eine vergangene, eine gegenwärtige, eine zukünftige. Die gegenwärtige ist, wir werden von der eigenen Begierde des Fleisches errettet. Wenn wir im Geist leben, dann werden wir die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Diesen gegenwärtigen Prozess nennen wir auch Heiligung. Diese Heiligung rettet uns gegenwärtig, augenblicklich, gewissermaßen von der Sünde und lässt uns ein heiliges, für Gott abgesondertes Leben führen. Nicht in einem vollkommenen Maße, natürlich. Auch wir sündigen, aber wir finden immer wieder Vergebung. Der zukünftige Aspekt unserer Rettung besteht in unserer Erlösung des Todesleibes. Jeder von uns würde das zugeben. Ja, wir sind neue Kreaturen, aber so neu ist das mit meinem Körper nicht. Ja, mein Rücken plagt mich und es gibt bestimmte Neigungen, die immer noch in mir sind, die gehören nicht zu der neuen Natur. Sie streiten gegen diesen Geist der neuen Natur und gegen meinen neuen Menschen. Nun, Herr Jesus Christus wird uns erlösen. Bis zu diesem Tag der endgültigen Erlösung, Errettung, für die wir mit dem Heiligen Geist versiegelt wurden, herrscht ein Kampf in unserem Leben. Ein Kampf zu einem mit den Begierden unseres Fleisches, zum einen also mit den Begierden unseres Fleisches und zum anderen ein Kampf gegen die Fürstentümer und Gewalten, die in der Luft herrschen. Dieser Kampf wird auf der Erde ausgetragen und ihr Lieben, wir sind als Christen mittendrin. Wir leben nicht auf irgendeiner Insel, wir schließen uns nicht irgendein ein Kloster ein. Und wenn wir das tun würden, dann wäre da auch der Kampf. Aber irrtümlicherweise tun das Leute. Wir sind mittendrin, wir leben in der Welt und deshalb sagt Jesus, in der Welt, da habt ihr Bedrängnis. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Johannes 16 übrigens, Nina, Kapitel 16, 33. Wir stehen im Kampf und sind dazu berufen, diesen Kampf zu kämpfen, aber gleichzeitig sind wir vollkommen dafür ausgerüstet worden. Es gibt keinen Mangel für uns, denn Jahwe Gott selbst ist unser Hirte. Für uns selbst und für uns selbst überlassen sind Menschen, wie schon gesagt, hilflose Schafe, die in die Irre gehen. Aber dankbarer und gnädigerweise sind viele von uns heute Morgen solche, die sich zu Gott gewendet haben. Warum? Weil er uns begnadigt hat. Wie Petrus sagte, jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Dafür drückt es so aus, Jahwe ist mein Hirte. Lasst uns hier eine kleine Korrektur vornehmen. Er sagt, mir mangelt nichts. So würden wir es besser übersetzen. Ich sage gleich noch ein bisschen dazu. Wer übernimmt die Aufgaben in deinem Leben? Wer passt auf dich auf? David ist sich schlüssig und er weiß, der Herr ist es. Es ist Jahwe Gott, der allmächtige Schöpfer und Erhalter aller Dinge, der bündnishaltende Gott, der sich im Neuen Testament als Jesus, der gute Hirte, offenbart, der sein Leben für uns gegeben hat. Nun, die zweite Sache ist, ich habe erst die erste gesagt, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Wir müssen verstehen, dass wir nicht nur in einer gefallenen Welt leben, sondern auch, dass des Herrn Wege immer richtig sind, selbst wenn wir sie nicht verstehen. Bei seinem Wirken als Hirte gibt es keine Versehen, gibt keine Engpässe, gibt keine Irrtümer. Er ist der perfekte Hirte. Wie es im Psalm 121 steht, in Versen 3 und 4, schläft der Hüter Israels nicht und er schlummert nicht. Er nimmt keinen Schlaf zwischendurch. Er muss nicht mal zwischendurch ein bisschen schlummern. Er ist stets aufmerksam und sich der Bedürfnisse seiner Schafe bewusst. Nun, warum geht es mir dann gesundheitlich nicht so gut? Warum bin ich dann nur so oft knapp bei Kasse? Warum lässt es das Leid und die Schwierigkeiten in meinem Leben zu? Und die Antwort dazu ersehen wir aus seinem Wort. So wie immer kommen die Antworten auf unsere Lebensfragen aus seinem Wort. Immer aus der Bibel. Sie können nicht von uns herauskommen. Das sind reine Spekulationen, wenn wir irgendwas erfinden. Und dann sind sie oft auch einfach verkehrt. Die Bibel macht uns klar, dass Gott heilig ist. Es ist Gott und er ist Gott und unterscheidet sich von allen übrigen Geschöpfen, denn er ist Schöpfer und nicht Geschöpf. Er weiß, was wir bedürfen. Er kennt genau die rechten Wege, um euch zur geistlichen Reife zu führen. So wie ein Schafhirte die richtigen Wege und Bedürfnisse der Schafe kennt und sie oft gegen ihren Willen auf den rechten Weg bringen muss, so auch unser Herr. Daniel schreibt von Nebukadnezar in Daniel 4, Vers 37, all sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht. Das bekannte der heidnische König Nebukadnezar, nachdem er von Gott gedemütigt wurde. Jede schwierige Erprobung in unserem Leben ist zweckdienlich für unsere geistliche Reife. Und wenn du das im Moment nicht sehen kannst, dann musst du daran denken, was Gott gesagt hat. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht Jahwe. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Jesaja 55, Verse 8 und 9. Ihr erinnert euch sicherlich an die Aussage des Jakobus in seiner Epistel, sagt dann Kapitel 1, die Verse 2 bis 4, da sagt er, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in manche Prüfung oder manche Schwierigkeiten geratet. Wort Perasmus, da ist in den meisten Bibeln mit Anfechtung, aber das bessere Übersetzung wäre Prüfung oder Schwierigkeiten, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es an euch nichts mangelt. Das ist der Sinn. Diese Schwierigkeiten sind von großem Nutzen und müssen deshalb von einem fähigen Hirten herbeigebracht werden, damit wir keine Mangelerscheinungen haben und erleben. Jetzt zurück zu dem Übersetzten. Mir mangelt nichts. Seht ihr den Unterschied? Guckt in eure Bibeln. Bei euch steht in den meisten Bibeln, mir wird nichts mangeln. Futur, Zukunft. Das Verb an dieser Stelle steht dort in einem hebräischen Imperfekt, kann euch egal sein, der in der deutschen und anderen Sprachen in der Gegenwartszeitform wiedergegeben werden kann. Dieses hebräische Verb als Imperfekt zu betiteln ist ein bisschen problematisch, da sich seine Bedeutung von dem deutschen Tempus gleichen Namens unterscheidet. Es gibt im Althebräischen überhaupt keine Zeitform. Es gibt keine Tempora. Das Tempus in der Übersetzung, die Zeitform, ergibt sich jeweils aus dem Zusammenhang. im Hebräischen. Das Imperfekt ist im Hebräischen eine im Fluss befindliche, unabgeschlossene Handlung. Das ist alles, was es aussagt. David, auch die treuen Israeliten konnten sagen, mir mangelt nichts. Und zwar jetzt. Zu jeder Zeit konnten sie das wiederholen. So zum Beispiel später beim Singen dieses Liedes. Ich tue das heute, in der Predigt. Morgen sagst du vielleicht als Kind Gottes im Krankenhaus, mir mangelt nichts. Eine absolute und allgemeingültige Aussage, jedes Gotteskind zu jeder Zeit, und hört gut zu, unabhängig von Lebensumständen, zu jeder Zeit in seinem Leben wiederholen kann, ob du todkrank bist oder ob dir gerade das Dach über dem Kopf abgebrannt ist. Mir mangelt nichts. Warum? Weil die Tatsache ist, der Herr ist mein Hirte. Jede Lebenslage ist eine gute, beziehungsweise ein guter und perfekter Weg des Hirten für dich als sein Schaf. Jede Situation. Und nur, dass ihr nicht denkt, was hat sich da der Borchmann bloß ausgedacht. Ich habe mehrere Übersetzungen verglichen und sie sagen, mir wird nichts mangeln. Aber andere Übersetzungen, ihr Lieben, betonen gerade diesen gegenwärtigen Aspekt. Kann ich nicht jetzt einen Mangel haben? Nein, du kannst das nicht, wenn du verstehst, von welchem Mangel ich spreche. Der dir erscheinbare Mangel ist ein perfekter Weg Gottes, um dich als Kind Gottes zu führen. Die zweite Vershälfte also von Vers 1 in der Gegenwartsform wiederzugeben, ist erstens nicht meine Idee. Und zweitens gibt es einige Bibelübersetzungen, die das ebenfalls berücksichtigen. So zum Beispiel die Menge-Übersetzung. Jahwe ist mein Hirt, mir mangelt nichts. Diese Worte wirst du auch morgen und übermorgen und zukünftig sagen können und somit auch zukünftig. Und deshalb übersetzen wir die zweite Hälfte in der Gegenwart. Wenn Jahwe dein Hirte ist, wird es dir in keiner Situation Mangel leiden. Wirst du in keiner Situation Mangel leiden. Nun, wir wissen wohl, dass nicht jeder, der Herr sagt, ins Himmelreich eingehen wird, sondern nur diejenigen, die was? Die aufgrund ihres Glaubens den Willen des Vaters tun. Menschen, die nicht Gesetzeswerke für ihr Heil, sondern Glaubenswerke aufgrund ihres Glaubens hervorbringen. Das veränderte Leben ist ein Indiz dafür, dass dein Glaube echt ist und dass der Herr dein Hirte geworden ist. Und dann kannst du genau das sagen. Und der Herr hat für dich am Kreuz auf Golgatha die Strafe bezahlt. Aber der Herr, Jahwe, Gott, lässt es dich nicht nur an nichts mangeln, wie Vers 1 sagt, sondern er verschafft dir auch Ruhe, Vers 2. Schaut euch den Vers ein. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Nun habe ich natürlich als Vorbereitung für diese Predigt ein ganzes Buch verschlungen. Und zwar von einem Hirten, der einen Kommentar gibt zu Psalm 23. Einen gläubigen Hirten, der jahrelang eine Schafherde geführt hat. Zunächst auch in Afrika gewesen ist, in heißem Klima. Und er schreibt Folgendes. Es ist fast unmöglich, sie, das ist die Schafe, dazu zu bringen, sich hinzulegen. Es sei denn, dass vier Bedingungen erfüllt sind. Erstens, ihre Furchtsamkeit lässt es nicht zu, dass sie sich eher niederlegen, als bis sie frei von jeder Angst sind. Zweitens, aufgrund des Herdentriebs werden sich Schafe nicht zur Ruhe niederlegen, bis bestehende Spannungen zwischen einzelnen Schafen beseitigt sind. Drittens, solange Schafe von Fliegen oder Schmarotzern belästigt werden, legen sie sich nicht nieder. Erst, wenn sie von diesen Quälgeistern befreit sind, können sie sich entspannen. Viertens, Schafe können sich nicht niederlegen, solange sie noch Hunger haben und nach Futter suchen müssen. Hungrige Schafe legen sich nicht hin. Es ist bezeichnend, dass Schafe nur dann zur Ruhe kommen, wenn Ängste, Spannung, Ärger und Hunger ausgeschaltet sind. Und das Einzigartige, sagt dieser Schafhirte, an diesem Bild ist, dass nur der Hirte sie von all diesen Beschwernissen zu befreien vermag. Und das tut er. Schaut euch Vers 2 an. Er weidet mich auf grünen Auen. Und ihr denkt, was ist so schlimm dabei? Ihr müsst Folgendes verstehen. Hirten müssen mit ihrer Schafherde ständig unterwegs sein. Die können nicht sagen, ha, hier ist eine Herde, die setze ich einfach auf diese Weide und da lasse ich sie jetzt für den nächsten Monat oder 2 Monate einfach weiden. Geht nicht. Ah, vielleicht wenn du eine Schafherde von 3 Schafen hast, geht das. Aber wenn du eine große Herde hast, kannst du von innerhalb von einer Woche musst du diesen Platz verlassen und eine neue Weide für diese Schafe finden. Ansonsten ist diese ganze Weide zerstört, verdreckt und es wird gefährlich für diese Schafe. Und so muss der Schafhirte auf der Aussicht und Ausschau sein, wo ist der nächste geeignete Weideplatz. Und er muss vorausdenkend arbeiten und schauen, wo werde ich meine Schafe hinführen. Und das tut er hier. Er sagt, er weidet mich auf grünen Auen. So nicht nur auf einer, sondern auf verschiedenen Auen. Er führt mich immer weiter. Und er führt mich zu stillen Wassern. Das betont, dass er zu frischen Wassern führt. Schafe würden verseuchtes Wasser trinken. Sie würden trinken alles, was sie finden. Sie würden fressen alles, was sie finden. Und so würden sie auch trinken, was sie fressen. Nun, diese grünen Auen haben besonders in den Herbstmonaten den Vorteil, dass sich dort Tau absetzt und sie weniger trinken müssen, weil Tau dieses Gras benetzt und die Flüssigkeit so aufgenommen wird und sie viel weniger trinken müssen. Und es ist dem Hirten sehr daran gelegen, dass sie die Schafe sehr schnell satt essen, damit sich ihr Pansen füllt und sie sich niederlegen, dass Ruhe geschaffen wird. Wir haben gesehen, die Voraussetzung für die Ruhe, dass sie sich niederlegen und dann fangen sie an, diese Dinge wieder hochzubringen, den Wiederkäuer aus diesem Pansen. Nun fallen sie um, weil es ein unwegsames Gelände gibt oder weil sie zu dumm waren und irgendwo abgerutscht sind und auf dem Rücken liegen, dann fangen sie an, sich zu Tode zu strampeln. Weil bei diesem Strampeln werden bestimmte Gase entwickelt in diesem Pansen, der die Blutzufuhr abschnürt und innerhalb von kurzer Zeit das Schaf tötet. Er, der gute Hirte, weidet mich, sagt er, auf grünen Auen. David wusste genau, was das bedeutet. Er führt mich zu diesen stillen Wassern. Er leitet mich. Er ist es. Er schafft dir auch Ruhe. Und so ist es in unserem Leben. Ihr Lieben, wir lassen uns von unserem Gott führen und wir kommen zur Ruhe. Weil wir wissen, dass er unser Retter geworden ist, sind wir zur Ruhe gekommen. Für unsere Seelen sind wir zu unserer Ruhe gekommen. Und wir nähren uns von seinem Wort. Der Prophet Jeremia sagte einmal in Jeremia 15, Vers 16, als ich dein Wort sah, verschlang ich es. Dein Wort ward meine Speise. Wir kommen zur Ruhe darüber, dass wir sicher sind in ihm. Diese Sicherheit, nicht die Gedanken zu haben, wo werde ich meine Ewigkeit zubringen? Und er verschafft die Ruhe. Aber dieses Bild geht weiter und man kann dieses Bild noch sehr lange erklären, aber er schafft dir nicht nur Ruhe, er gibt dir und er belebt dein Leben. Schaut einmal in Vers 3. Er erquickt meine Seele. Und dieses Wort für erquicken kann Folgendes bedeuten. Es kann zum einen bedeuten, dass er dich zum Glauben bringt, dass er sie völlig deine Seele herstellt, weil sie nicht ihm gehörte. Es kann aber auch bedeuten, dass er sie einfach von einem Abwege wieder herstellt. Er tut beides. Er hat unsere Seele erquickt und er erquickt sie immer wieder, indem wir zurückkehren zu seinen Worten. Und wir werden gesegnet. Wir werden erfrischt. Dadurch, dass er uns führt. Er erquickt meine Seele. Dann geht es weiter. Er führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Oder wie wir auch übersetzen können, oder andere Bibelübersetzungen das getan haben, er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit. Führt dich nur auf solchen Wegen, die ihm gefallen. Und wie ist diese Führung? Wir werden es gleich noch im Detail sehen. Aber sie geschieht immer durch seine Worte. Durch seine Maßstäbe lassen wir uns führen auf den Wegen der Gerechtigkeit, den Weg, den die Gerechten betreten. Und das tut er im Leben. Jeder Schafhirte tut das zu seiner eigenen Ehre, seinem eigenen Ruf. Keine größere Schande für einen Hirten, eine Schafherde zugrunde gehen zu sehen und einen schlechten Ruf auf sich zu bringen. Und dieser Schafhirte Philipp Keller schreibt von einem Nachbar, der sich um seine Tiere nicht kümmerte, die einfach dahin vegetierten, keine frischen Wiesen hatten, sehr mager waren, nicht gesund aussahen. Wie er es beschreibt, am Maschendraht standen und auf seine traurige Weise oder traurig auf das Feld, auf die grüne Weide seiner eigenen Schafe blickten. Und unser Hirte tut es um seines Namens willen. Er will keine Unehre auf sich bringen. Ihr könnt eins gewiss wissen, er tut es immer perfekt, zu seiner eigenen Ehre. Und wir sind gewissermaßen als seine Schafe sein Aushängeschild, wenn wir tun und folgen, was er sagt. Und wenn nicht, dann wird er uns nachgehen. Denn er leitet. Seht ihr das Verb hier? Er führt. In Vers 2. Er führt. Er weidet. Vers 3. Er führt mich auf rechter Straße. Um seines Namens willen. Jetzt geschieht etwas Interessantes. Der Psalmist sagt immer er und er erhebt den Hirten hervor, sagt er, und er fängt an in Vers 4 und fängt einen Dialog an und er spricht ihn an. Schaut euch die Personalpronomen an, die persönlichen Fürwörter. Er spricht ihn jetzt persönlich an. Wenn ich auch wanderte im finsteren Todestal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Er spricht jetzt zu seinem Gott. Er spricht jetzt zu seinem Hirten. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Nun, er leitet dich durchs Leben. Verse 2 und 3. Da heißt es nochmal, er führt mich zu stillen Wassern, er quickt meine Seele und er führt mich auf rechter Straße. Ihr Lieben, wir brauchen diese Leitung. Wir brauchen diese Führung. Uns selbst überlassen, können wir nur ehrwürdig gehen. Und auf diesen Ehrwegen waren wir alle. Vergessen wir das doch nicht, wo wir herkommen. Lasst uns barmherzig sein gegenüber denen, die das noch nicht gesehen haben, die in der Ehre herumlaufen und meinen, sie würden gesättigt werden an den Lügen des Satans. Er führt uns auf gerechten Wegen. Vers 4 heißt es, er sorgt für deine Sicherheit. Vers 4, und ob ich schon wanderte im Todestal. Ihr Lieben, dieses Todestal ist den Weg, den Gott dich geführt hat. Zwischen den Bergen und den grünen Weiden auf den Hängen in Palästina und Israel gibt es Berge, zwischen den Bergen gibt es Täler. Und durch diese Täler muss man hindurch, um zu den nächsten Bergspitzen zu kommen, wo es grüne Weiden gibt. Und so führt der Hirte durch diese Täler. Wenn ich auch wanderte, und er blickt zurück, durch das Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Diese Täler bargen immer Gefahren, verschiedenster Art. Dort lauerten wilde Tiere, besonders im Tal. Dort gab es je nach Witterung manchmal reißende Wadis, bestimmte Bäche, die angefüllt waren und zu Flüssen anschwollen zur Regenzeit. Dort gab es Räuber und Diebe. Ja, es gibt tatsächlich Viehdiebe, die Schafe stehlen würden. Die Bibel spricht auch davon in Johannes 10. Und natürlich musste der Hirte auch hier besonders Vorsicht walten lassen und immer auf der Hut sein, denn im schlimmsten Fall laute hier was? Der Tod. Aber selbst der Tod, so zeigt uns das Gesamtzeugnis der Schrift, ist nicht unser Feind. Der Tod ist nicht mehr unser Feind, wenn wir die Schafe Gottes sind. Dann ist er nicht unser Feind, er ist unser Freund. Tod, wo ist dein Stachel? Und das ist das Wunderbare. Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Ich meine, was kann uns passieren? Wir sterben? Ich sage es immer wieder. Und den Angsthasen sage ich immer, wenn ihr fliegt, ins Flugzeug steigt, stürzt ihr ab, der wird gleich in den Himmel befördert, wenn ihr tot seid. Es gibt nichts Besseres als das. Der Tod ist unser Gewinn. David bringt jedoch zum Ausdruck, dass er keinerlei Furcht besitzt, egal wie bedrohlich die Situation um ihn herum auch sein mochte. Und glaub mir, David war in seinem Leben oft in solchen bedrohlichen Situationen, in Tälern, in Todesschatten. In 1. Samuel 30 wenden sich sogar seine eigenen Leute gegen David. Nachdem die Amalekiter in Ziklag, das ist der südlichen Schefela, eingefallen waren und Frauen und Töchter und Söhne verschleppt hatten, lesen wir einen beeindruckenden Satz in 1. Samuel 30, Vers 6. Ich gehe persönlich immer und immer wieder zu dieser Stelle, um motiviert zu werden, wenn Niedergeschlagenheit sich in meinem Leben breit machen will. Dort lesen wir: Und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volks erbittert war, jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. David aber, hört gut zu, stärkte sich in dem Herrn, das ist in Jahwe, seinem Gott. Er stärkte sich durch ihn. Hier sind seine Begleiter. Alle Frauen, alle Kinder, alle Töchter sind von den Amalekitern mitgenommen worden. Ziklag wurde verbrannt. Das Volk ist verbittert gegen seinen Anführer David. David stärkt sich im Herrn. Darauf verfolgt er zusammen mit dem Volk, das bei ihm war, die Amalekiter, und bringt alle Frauen, alle Töchter und Söhne wohlbehalten zurück. Und wir kennen das Leben des Davids, wie er auch von Saul und von der Armee, seiner Armee verfolgt wurde, von seinem Sohn Absalom, der ihm den Thron strittig machen wollte und nach seinem und dem Leben seines eigenen Vaters trachtete. Er kannte diese Täler. Er kannte diese schwierigen Situationen. Davids Vertrauen zu seinem Hirten bleibt in allen diesen Situationen ungebrochen groß. Was nicht heißt, dass er zwischendurch nicht niedergeschlagen und verzweifelt war. Das war er. Ihr braucht euch nur einmal Psalm 13 aufschlagen. Und dort seht ihr diese temporäre Verzweiflung, die sich dort noch innerhalb seines Gebets in Vertrauen wendet. Und er sagt, wo bist du? Willst du mich total vergessen? Sagt er zu Gott. Wir kennen solche Situationen. Willst du mich völlig vergessen? Wie lange? Wie lange willst du mich vergessen? Andere Male ruft er, schläfst du, Gott? Er weiß ganz genau, dass Gott nicht schläft. Aber so verzweifelt ist er. Aber dieses Gebet wendet sich in ein tiefes Vertrauen. Der Hirte wird hier in Vers 4 beschrieben mit seinen beiden Werkzeugen, die er benutzte, um das Wohl für die und die Verteidigung der Schafe zu sorgen. Übrigens, da steht Stecken und Stab. Da gibt es eine große Debatte, aber das ist nicht ein und dasselbe. Es sind zwei unterschiedliche Werkzeuge. Meistens sehen wir diesen Hirten abgebildet mit einem Langstab, mit diesem krummen Stab. Aber hier gibt es zwei Werkzeuge. Der Stecken war ein etwas kürzerer, gerader Ast, eine Art Knüppel mit verdicktem Ende, manchmal auch am Ende mit spitzen Gegenständen bespickt, eine Keule, mit der Feinde in die Flucht geschlagen wurden oder gar getötet wurden. War ein Instrument der Verteidigung. Der meist bekanntere und etwas längere Stab war oft ein Krummstab, wie gesagt, wie meistens auf diesen Abbildungen und Zeichnungen des guten Hirten zu sehen ist, der am oberen Ende eine Krümmung vorwies, die für viele Dinge sehr nützlich war. Damit konnte ein Schaf aus Dornen befreit werden, ohne dass sich die Hirte selbst verletzte. Ins Wasser gefallene Schafe konnten so aus dem Wasser gezogen werden, ohne dass der Hirte selber baden gehen musste. Oder bei der Inspizierung der Wolle, beim Suchen nach Ungeziefer und Zecken, nach Parasiten war dieser Stab ein hilfreiches Instrument in einer Hand, um die Wolle auseinanderzuziehen. Außerdem nutzte der Hirte diesen Stab zum Führen der Schafe, indem er, wenn nötig, diese sanft antippte, nicht schlug, sondern antippte und ihnen somit die Richtung vorgab, um sie auf dem richtigen Weg zu halten. Wisst ihr, Schafe sind so dämlich, so wie wir. Ein Schaf rennt voraus, alle anderen rennen hinterher. Und deshalb sieht man auch oft auf diesen Wiesen und Weiden Schafpfade, regelrechte Pfade, ausgetretene Pfade. Die sind so traditionell wie manch einer von uns, ja. Wir rennen immer die gleichen Sachen und alle rennen hinterher. Ich habe euch mal vor langer Zeit erzählt, wir saßen in Sardinien oben auf dem Balkon, unter uns lagerte eine Schafherde, ohne Schafhirten, aber auf einem großen Feld eingezäunt. Und ein Schaf hat ein Loch gefunden. Ratet mal, was die anderen gemacht haben. Alle hinterher. Alle hinterher. Ja, so sind Schafe und so ist der Mensch. Ja, wir lachen alle, wir schwimmen alle mit dem Strom. Einer geht voraus, erfindet irgendeine blöde Idee und alle anderen machen das nach. So ist der Mensch. Und Gott braucht diese beiden Instrumente, die in meiner Meinung in diesem Bild das Wort Gottes und den Heiligen Geist repräsentieren, um uns zu führen. Wie werden wir geführt? Wie werden wir geführt? Fragt euch das als Christen. Durch das Wort Gottes, durch die Wahrheiten, die uns das Wort Gottes leitet. Und dafür hat Gott uns den Geist gegeben, damit wir das Wort Gottes überverstehen. Damit wir erkennen, ob wir sündig sind. Er überführt uns durch das Wort Kraft seines Geistes. Es ist das Wort Gottes, das uns, wenn regelmäßig vor Augen geführt oder auch beherbergt, in unserem Herzen Weisung gibt und uns überführt. Nun, Zeit ist schon wieder fast weg, das gibt's doch gar nicht. Ich habe gerade erst angefangen. Jahwe wird in diesem Psalm nicht nur als Hirte. Da fragte mich heute noch jemand, oder wann war das? Gestern fragt mich jemand, und machst du wieder drei Teile? Nee, ich sage, das ist kein Problem, das mache ich alles in einem Mal. Ja, dann habe ich gestern Abend, als ich noch dabei war, gedacht, großer Fehler, großer Fehler. Aber Jahwe wird in diesem Psalm nicht nur als Hirte dargestellt, sondern Vers 5 auch als Wirt. Wisst ihr, was ein Wirtshaus ist? Ihr werdet bewirtet. Es gibt einige Ausleger, so auch dieser Schafherde, der gesagt hat, das bezieht sich alles auf den Hirten. Und dieser Tisch, der hier bereitet wird, ist der Tisch der Hochplateaus, die man im Hochgebirge findet. Dort gibt es, und im Spanischen wird das auch Mesa genannt. Das bedeutet Tisch. Auch in einigen afrikanischen Sprachen heißt das Tisch. Nur im Hebräischen kann man das schlecht nachweisen und das ist ein bisschen schwierig. Und dieser gläubige Schafhirte, der dieses Buch geschrieben hat, ist ein Laienprediger gewesen und sehr viele gute Ideen, aber ich glaube, an diesem Punkt irrt er. Hier wird Jahwe als Wirt dargestellt. Jahwe als Wirt umhegt, er ehrt, ehren, nicht er irrt, sondern er ehrt und versorgt die Seinen. Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Im Angesicht der Feinde am Tisch zu sitzen und reichlich zu speisen, ist etwas absolut Ungewöhnliches. Im Kriegszustand und in der Anwesenheit des Feindes lässt das Essen für einen Soldaten oft lange auf sich warten. Ein flüchtiger Biss in das mitgenommene Brot ist oft alles, was solche Situationen zulässt. Nicht so ist die Situation mit unserem Gott, der uns sogar im Angesicht unserer Feinde mit allem versorgt, was wir wirklich brauchen. Er nährt uns mit den Worten der Wahrheit, die uns zur Stärkung dienen. Sein heiliges Wort wird zum Festmahl im erbitterten Kampf gegen unseren gemeinsamen Feind. Wir stehen in einem Kampf. Wir lieben, wenn wir ein Festmahl haben im Wort Gottes, dann liebt es der Feind überhaupt nicht. Der Feind Gottes hasst das Festmahl, denn das Wort Gottes ist die tödliche Waffe, die dem Feind den vernichtenden Schlag versetzt. Dieses Wort muss in uns wohnen, muss uns beherrschen, unser Denken, unser Handeln. Paulus stellt es vor als das Wort des Geistes, das ist was? Das Schwert, oder? Ist es nicht das Schwert? Es ist unsere Angriffswaffe, unsere Verteidigung. Und damit können wir dem Feind den tödlichen Hieb versetzen, wenn wir es präzise und genau verwenden. Er speist uns im Angesicht der Feinde. Und der Wirt speist nicht nur seinen Feind in Anwesenheit der Feinde, sondern er nimmt sich die Zeit und ehrt diesen auch mit Öl. Nun, die Salbung des Hauptes mit Öl war im Orient eine gewöhnliche Ehrerbietung meist wohlhabender Gastgeber für ihre Gäste. Besonders geschah dies, wenn sie das Haus des Gastgebers betraten. Auch ein Zeichen des Segens. Wir sehen, das Öl wird oft im Alten Testament als ein Zeichen des Segens gebraucht. Aber es wird eben als ein die Salbung mit Öl, besonders des Hauptes, wird als eine Ehrerbietung gesehen. Jesus sagte zum Beispiel im Neuen Testament zu Simon, dem Pharisäer, als eine Sünderin in das Haus kam und Jesu Füße salbte. Er sagt zu diesem Pharisäer, ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Du gabst mir keinen Kuss, sie aber hat seit ich hier hineingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Und dann sagt er, Vers 46 in Lukas 7, du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Ein Zeichen der Ehrerbietung. Du hast mir diese Ehre nicht gebracht. Gott ehrt dich und ziert dich mit den Umständen deines Lebens. Er ist der Handelnde in deinem Leben. Und sobald du zu Tische sitzt und geehrt wurdest, hört er nicht auf, dir den Becher bis zum Rand zu füllen. Auch das war eine Sitte für den guten Gastgeber, den Becher bis an den Rand zum Überfluss zu bringen. Bitte macht das jetzt nicht zukünftig. Könnt ihr bei euch zu Hause machen. Bin ich bei mir zu Hause, ja? Wir sind ja nicht bei, ihr seid ja auch nicht bei mir zu Hause zu Gast. Stimmt ja. Aber der Becher wird nie leer. Er wird immer wieder aufgefüllt bis zum Überfluss. Er sorgt für dich, um dir jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass du in allem, alle Zeit, alle Genüge hast und überreich bist zu jedem guten Werk, sagt Paulus mal, ich glaube, im 2. Korintherbrief. Im Überfluss. Gott sorgt zum Besten, für dein Bestes. Und er gibt dir im Überfluss. Was immer die Umstände in deinem Leben sind, sie sind als gütige und barmherzige Werke Gottes in deinem Leben zu sehen. Das zeigt uns auch das Fazit, das David im letzten Vers zieht. Kleiner Absturz hier, aber ein paar Sachen streichen. Vers 6. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus Jahwes immer da. Nun, oder wie es der traditionelle hebräische Text sagt, und ich werde ins Haus des Herrn zurückkehren. Ich werde immer wieder zurückkehren. Und das war zu Davids Zeiten natürlich nicht der Tempel, der wurde noch nicht gebaut, das war die Stiftshütte. Das ist eigentlich eine verkürzte Art und Weise, um zu sagen, ich werde wieder und wieder zurückkehren, um im Haus Jahwes anwesend zu sein. Er hat es geliebt, in der Gemeinschaft Gottes zu leben. David hatte erkannt, dass es so wörtlich Gute und die Gnade beziehungsweise Barmherzigkeit, dass es Tov Vachesed, ihn nicht nur folgen wird in einer passiven Art und Weise, sondern das Wort folgen, Radav, ist ein Wort für eine aggressive Verfolgung, wird es verwendet. Ihr Lieben, das Gute und die Gnade, das heißt die Barmherzigkeit, die verfolgt euch aggressiv. Er hatte begriffen, dass Gott aktiv und offensiv aggressiv für sein Wohl sorgte. Ganz wie ein Hirte für seine Schafe nicht passiv bleibt, sondern rund um die Uhr aufmerksam und vorausschauend involviert ist, damit das hilfebedürftige Schaf in allem versorgt, genährt, getränkt und geschützt ist. Damit es in Ruhe grasen kann. So wunderbar ist unser Hirte. Er verfolgt dich regelrecht mit dem Guten. Das ist nicht ein toller Gedanke? Er hat nur Gutes für dich bereit. Jakobus sagt es mal, jede gute Gabe kommt von Gott. Jede gute Gabe kommt von Gott. Und er bringt dir als Kind Gottes und als sein Schaf nur Gutes. Ja, Moment mal, ich war doch krank. Das ist das Gute. Das Todestal ist auch der Weg, durch das er dich führt. Das ist das Gute, was er für dich bereit hat. Du und ich haben es weder verdient, hier zu sein, noch steht uns das Privileg des Glaubens zu. Wo gehören wir hin? Was haben wir verdient? Da wollen wir gar nicht drüber reden. Genau. Die ewige Verdammnis haben wir verdient. Wir werden verfolgt durch das Gute. Und das tun wir nur, um es mit dem Wort von Petrus zu sagen, weil er uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu aus den Toten. Ihr Lieben, der Hirte erweist uns alle Dinge der Güte und Barmherzigkeit im Übermaß. Wisst ihr, wer der gute Hirte ist? Es ist Jesus Christus. Lest euch mal zu Hause durch. Johannes 10. Dort spricht Jesus davon, dass er der gute Hirte ist, der sein Leben für uns gelassen hat. Er hat alles gegeben. Wenn wir ihm nur wenig wert gewesen wären, hätte er vielleicht 1.000 Euro für uns auf den Tisch gelegt. Aber er hat sein ganzes Leben für uns gegeben. Er liebt uns. Er ist dein guter Hirte und dein guter Wirt, der dich versorgt, schützt und dich die rechten Wege führt. Meine Frage, ist er dein Hirte? Das musst du für dich selbst beantworten. Lass uns zusammen beten. Herr, wir danken dir, dass du den Menschen nachgehst, dass du uns nachgegangen bist. Dass du uns, die wir in die Irre gingen wie Schafe, die wir auf unsere eigenen Wege geachtet haben, denen die anderen Menschen eigentlich egal waren, dass du uns errettet hast, dass du uns frei gemacht hast von uns selbst. Herr, dass wir jetzt in der Lage sind, uns selbst zu sterben, dass wir in der Lage sind, auf unsere eigenen Wünsche zu verzichten, um deinetwillen dir die Ehre zu geben. Herr, wir möchten deine Wege gehen. Wir danken dir von ganzem Herzen für deine große Barmherzigkeit, mit der du uns begegnet bist und mit der großen Barmherzigkeit, mit der du uns wiedergeboren hast, so dass wir jetzt dein sind, dass es uns nichts mangelt, dass du uns weidest und führst und erquickst, ja, dass wir genau wie David sagen können, ob ich auch wanderte durchs Tal des Todes, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab. Die trösten. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Wir lieben dich und beten dich an. Amen.